Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Glaubt man den Versprechen der Vorwerkvertreter, dann ist der Thermomix so viel mehr als einfach nur irgendeine Küchenmaschine. Er ist die quasi in Plastik und Metall gegossene Kochfreude in Reinform. Bei den Fans des Thermomix ist jetzt allerdings die Aufregung groß, denn eine neue Modellgeneration ist auf den Markt gekommen. Was daran schlimm sein soll, das klären wir gleich. Außerdem geht es bei uns heute um den Nahverkehr der Zukunft und um mehr Transparenz bei Verstößen gegen die Lebensmittelsicherheit. Und im Verbrauchertipp geht es heute um Frühjahrsmüdigkeit und die Frage, was man dagegen tun kann. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Bei manchen Verbrauchern trägt die Begeisterung für ihren Thermomix ja quasi schon religiöse Züge, aber so viel Begeisterung, die kann auch leicht umschlagen. Zurzeit ist die Aufregung unter den Thermomix-Fans jedenfalls groß. Hersteller Vorwerk hat nämlich ein neues Modell der Küchenmaschine auf den Markt gebracht, ohne das vorher groß anzukündigen. Viele Käufer, die in den vergangenen Monaten das damals noch aktuelle Thermomix-Modell gekauft haben, sind jetzt aufgebracht, weil sie eben nicht mehr das tollste und neueste Gerät haben. Auf Facebook diskutieren frustrierte Käufer über mögliche Klagen wegen arglistiger Täuschung. Welche Erfolgschancen so etwas haben kann und welche Rechte Verbraucher generell bei solchen Käufen im Direktvertrieb haben, darüber spreche ich jetzt mit Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Herr Hummel, ist denn der Frust der Thermomix-Käufer schon bei Ihnen in der Verbraucherzentrale angekommen oder tobt das bisher vor allem im Internet?
Also medial ist die Aufregung bei uns bereits angekommen, natürlich über den Verbraucherzentrale Bundesverband, der uns informiert hat. Eigene Verbraucherbeschwerden haben wir bisher noch nicht gehabt bei uns.
Was ist denn Ihr Eindruck? Welche Rechte haben denn Verbraucher, die sich jetzt von Vorwerk da getäuscht fühlen?
Die Rechtslage ist für Verbraucher nicht einfach. Denn grundsätzlich sind solche Verkäufe bindend, auch wenn da mal ein neues Modell herauskommt. Allerdings habe ich als Verbraucher ein Widerrufsrecht, wo ich innerhalb von 2 Wochen den Vertrag rückabwickeln kann. Und auch da gibt es noch eine Besonderheit für Verbraucher. Ich muss nämlich über das Widerrufsrecht und die Dauer belehrt werden. Wenn es nicht erfolgt ist, kann ich sogar nach 1 Jahr länger widerrufen.
Und passiert das in der Regel, diese Aufklärung über die Widerrufsrechte bei solchen Direktvertriebsverkäufen?
Ob diese Widerrufsrechte belehrt wurden, darüber ist der Verkäufer beweispflichtig. Das heißt, wenn es darüber Streit gibt, muss er darlegen und beweisen, dass das erfolgt ist. Ansonsten wird davon ausgegangen, ich kann auch noch 1 Jahr länger widerrufen als 2 Wochen.
Inwiefern haben denn Käufer eventuell Chancen, die explizit vorher gefragt haben, ob ein Nachfolgemodell auf den Markt kommen soll? Das berichten auch eine ganze Menge Kunden, dass sie explizit gefragt hätten, kommt da ein Modell, ansonsten würde ich vielleicht noch ein bisschen warten. Hat man dann bessere Chancen?
Wenn ich arglistig getäuscht werde, kann ich den Vertrag anfechten. Dort muss ich allerdings als Verbraucher beweisen, dass so eine Täuschung erfolgt ist. Und das ist im Einzelfall sehr schwierig. Das sind auch meine eigenen Erfahrungen in der Prozessführung. Man muss nämlich nicht nur beweisen, dass man das Ganze explizit vorher gefragt hat, sondern man muss auch beweisen, dass der Vertreter von Vorwerk mit Wissen und Kenntnis, vielleicht sogar auf Anweisung von Vorwerk gesagt hat, es kommt nichts Neues raus. Dann kann ich vielleicht von einer arglistigen Täuschung reden und dann habe ich auch Chancen vor Gericht.
Welche Rechte habe ich denn generell als Verbraucher bei Produkten, die ich eben bei einem Vertreter gekauft habe oder auf so einer Verkaufsfahrt? Sie haben es eben schon gesagt, es gibt das Widerrufsrecht, das ist so ein bisschen wie beim Versandhandel auch. Gibt es noch andere Rechte, die man da besonders beachten muss?
Ein weiteres wichtiges Recht, was ich als Verbraucher habe, ist eine Vermutung, dass Fehler, die innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Kauf auftauchen, vom Verkäufer zu vertreten sind. Also wenn da irgendwas kaputt geht, irgendwas nicht funktioniert, da brauche ich nicht erst lange begründen, warum das so ist und dass ich nicht dran schuld bin, sondern das Gesetz sagt, das ist vom Verkäufer zu vertreten und da kann ich im Zweifel eben vielleicht auch ein neues Gerät bekommen.
Wer ist denn tatsächlich mein Vertragspartner? Ist das der Vertreter, der vor Ort kommt oder ist das dann der Hersteller wie beispielsweise Vorwerk dann in dem Fall?
Nach den Informationen, die ich bekommen habe über die Webseite des Unternehmens, gehe ich davon aus, dass das die Vertreter sind. Die sind quasi Handelsvertreter, die im Namen von Vorwerk diese Waren verkaufen. Auch die Widerrufsbelehrungen, die auf der Internetseite von Vorwerk zu finden sind, die geben eben Vorwerk als Empfänger des Widerrufes aus. Das heißt, das ist auch der Vertragspartner und an den muss ich mich als Käufer dann auch wenden.
Wie mache ich meine Rechte richtig geltend? Muss ich da was beachten? Muss ich das schriftlich machen oder?
Ich empfehle die schriftliche Geltendmachung, weil es dann besser ist, im Zweifel das auch beweisen zu können. Also ich schicke das per Einschreiben oder per Fax mit einem Sendebericht oder auch per E-Mail kann ich ja Übersendungsberichte aktivieren, dass ich dann auch beweisen kann, dass ich tatsächlich was versandt habe ans Unternehmen.
Verbraucherrechte im Direktvertrieb von Thermomix und Co. Das waren Einschätzungen von Michael Hummel, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Sachsen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Roman.
Zum nächsten Thema. Ja, es gibt sie tatsächlich, eingefleischte Autofahrer, die auf keinen Fall auf ihr Baby verzichten möchten und sich lieber durch lange Staus und verstopfte Straßen mit ihrem Auto quälen, als auf Bus und Bahn umzusteigen. Andere, die würden gerne umsteigen, finden das Angebot bisher allerdings wenig attraktiv, weil beispielsweise die U-Bahnen überfüllt sind oder weil ihre Arbeitsstelle mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach nicht ordentlich zu erreichen ist. Wie sich das ändern lässt und wie der Nahverkehr der Zukunft aussehen könnte, darüber diskutieren zurzeit Fachleute bei einem Innovationskongress in Freiburg. Thomas Wagner berichtet.
Freiburg, Stühlinger Brücke, die Straßenbahnhaltestelle neben dem Hauptbahnhof. Hier nutzen sie den öffentlichen Personennahverkehr.
Also mit der Straßenbahn kommt man sehr gut überall hin, dass es nicht staut.
Der ÖPNV, den finde ich besser als den Privatverkehr, weil es viel besser ist, geht viel schneller. Und als Student ist es auch günstig. Aber was vielleicht gut wäre, wenn man das Netz weiter ausbauen würde oder schwache Familien unterstützen würde. Also ist die auch gratis oder billig mit ÖPNV fahren können.
Freiburg, das Konzerthaus gleich gegenüber dem Hauptbahnhof. Hier diskutieren sie über den öffentlichen Personennahverkehr und wie man ihn verbessern kann. Beispielsweise durch
eine Mobilitätsflatrate. Das beinhaltet also Bus, Bahn, Carsharing und Bikesharing. Und wir wollen hier ein Paket zusammenschnüren zu einem monatlichen Festpreis. 75 Euro pro Monat, inklusive das ganze Stadtgebiet des ÖPNVs und 30 Freistunden bei Carsharing. Und beim Bikesharing kann ich beliebig fahren, so wie ich es für richtig empfinde.
Erläutert Walter Kasatzer, Chef der Stadtwerke Augsburg. Die Mobilitätsflatrate wird dort gerade mit einer Testgruppe im Pilotversuch erprobt. Einer von vielen neuen Ansätzen zur Weiterentwicklung des ÖPNV, die derzeit in Freiburg diskutiert werden. Ansätze, die unter anderem einem Ziel dienen, den Autoverkehr zurückdrängen und damit den Schadstoffausstoß ganz entschieden reduzieren.
Wir haben eine Vision für SW Verkehr entwickelt, dass wir bis zum Jahre 2022 den ÖPNV vollständig emissionsfrei erbringen wollen.
So Frank Gefgen von der SW Verkehrsgesellschaft Wiesbaden. Kauf von Elektrobussen, Digitalisierung der Verkehrsleitplanung, Park-and-Ride-Parkplätze am Stadtrand, Umweltspuren nur für Busse und Fahrräder in der Innenstadt. Die Anstrengungen, die man in Wiesbaden unternimmt, sind gewaltig, kamen aber nicht so ganz freiwillig zustande.
Wir waren akut von einem Dieselfahrverbot bedroht. Dieser Handlungsdruck hat in Wiesbaden bestanden.
Der anfängliche sanfte Druck durch das drohende Fahrverbot sei aber, so Gefgen, längst der Überzeugung gewichen, dass man modernen ÖPNV ernster als bisher umsetzen müsse.
Dieselfahrverbote ist der Aufhänger gewesen, aber letzten Endes zielt es damit ganz klar, die Lebensqualität in Wiesbaden zu erhöhen. Ich sage immer so schön, den Menschen die Stadt zurückgeben.
Die Mobilitätsflat hier, der emissionsfreie Busbetrieb dort, das sind nur zwei aus einer ganzen Fülle von Beispielen, wie der ÖPNV zukünftig revolutioniert werden soll. Autonom fahrende Kleinbusse werden, so die Visionen in Freiburg, schon in ein paar Jahren on demand, also auf Anfrage mit dem Handy, Fahrgäste abseits seines festen Fahrplans abholen. Seilbahnen werden in Großstädten Geschäftszentren mit Außenbereichen verbinden. Im Bus der Zukunft werden die Fahrgäste wie in einem Flughafengebäude auch shoppen können. Das steigere den Fahrspaß und damit die Motivation, mitzufahren. Soweit die Zukunftsvisionen. Manchmal aber, so war in Freiburg zu hören, sieht die Realität der Gegenwart, wenn es um umweltverträglichen ÖPNV geht, deutlich anders aus. Winfried Herrmann, grüner Verkehrsminister in Baden-Württemberg.
Im letzten Jahr habe ich versucht, bei Daimler in Mannheim einen Besuch zu machen mit meiner Kollegin aus Thüringen, die ein Paket Geld hatte von der EU beieinander und zu sagen, wir wollen jetzt groß in Elektrobusse einsteigen. Daimler hat uns nicht mal die Tür aufgemacht. Das hat mich wirklich geärgert, dass sie gedacht haben, in Deutschland können sie weiter Diesel verkaufen.
Ein Verhalten, das eher für die Mobilität von gestern, denn für den ÖPNV von morgen stehe, so die Klage von Verkehrsminister Hamann. Erst als das Bundesverkehrsministerium Ende des vergangenen Jahres eine 85% Förderung für den Kauf von Elektrobussen ankündigte, seien die Nutzfahrzeughersteller auch hierzulande, viel später als chinesische Mitbewerber, intensiv in die Elektrobusentwicklung eingestiegen. Doch auch die 85% Förderung des Bundes komme erheblich zu spät. Winfried Hamann:
Jetzt sind sie aufgewacht, dass sie endlich was für die Förderung von sauberen Bussen tun. Da gibt es ja jetzt einiges an Geld, das ist auch schon mal gut. Aber was wir noch brauchen, das ist wirklich ein richtig systematisches Konzept. Da ist der Bund echt in der Pflicht, mehr zu tun.
Der Nahverkehr der Zukunft, das war ein Beitrag von Thomas Wagner. Regelmäßig werden in Deutschland Lebensmittelhersteller und Gaststätten kontrolliert und immer wieder werden dann auch Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften festgestellt. Bei rund einem Viertel der untersuchten Betriebe gab es in den vergangenen Jahren regelmäßig Verstöße. Wir Verbraucher erfahren davon in der Regel nicht viel. Das soll sich jetzt ändern, denn heute will der Bundestag das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz ändern. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Panayotis Gavrilis in unserem Hauptstadtstudio. Herr Gavrilis, worum geht es denn bei den Änderungen da jetzt genau?
Es geht darum, wie lange Behörden Verbraucherinnen und Verbraucher über festgestellte Verstöße gegen die Lebensmittelsicherheit informieren. Es ist bis jetzt gar nicht klar gewesen, wie lange diese Information eigentlich öffentlich bleiben soll. Da steht dann meist, wie das Produkt heißt, wer es hergestellt hat. Und das Bundesverfassungsgericht, das hat im vergangenen Jahr gesagt, es ist in Ordnung, wenn bei Verstößen Behörden den Hersteller und das Produkt nennen, aber es muss eine zeitliche Grenze geben, also eine Löschfrist. Und bis Ende April hat man eine Frist eingeräumt. Bis dahin muss der Bundestag eben nachbessern und die Regierungsparteien, die haben sich auf eine Löschfrist nach 6 Monaten geeinigt. Ursula Schulte von der SPD, sie sitzt im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und sie sagt, das Recht der Verbraucher wird dadurch auf Informationen werde gestärkt, auch weil Informationen zukünftig sofort veröffentlicht werden sollen.
Ich möchte möglichst schnell wissen, dass in einem Betrieb Hygienemängel vorhanden sind und man eigentlich dort nicht guten Gewissens essen gehen kann zum Beispiel. Und deswegen fügen wir nochmal ein, dass die Öffentlichkeit unverzüglich zu benachrichtigen ist. Das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Was habe ich davon, wenn ich das 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate später noch im Netz nachschauen kann, wenn ich nicht rechtzeitig davon erfahre, dass es diese Verstöße gegeben hat. Also das, denke ich, muss man auch gegeneinander aufwiegen und dann denke ich, kann ich mit den 6 Monaten leben.
Ja, es gibt noch ein paar andere kleinere Änderungen. Zudem sind nicht mehr 2 Proben in 2 separaten Labors mehr nötig. Der Bundesrat hatte nämlich gefordert, doppelte Untersuchungen von Proben in 2 separaten Labors zu streichen, weil eben viele Länder, die haben nur ein akkreditiertes Labor. Und da war es eben oft schwierig, dem nachzukommen. Und aus Sicht der SPD-Politikerin gab es auch eine Regelungslücke bei nicht zugelassenen Stoffen. Die werde nun geschlossen, sagt sie. Künftig müssen dann Behörden nicht nur Grenzwertüberschreitungen veröffentlichen, sondern auch, wenn bei Lebensmittelkontrollen verbotene Stoffe gefunden wurden. Also wenn etwas faul ist in meinem Lieblingsrestaurant zum Beispiel, dann soll ich, das ist eben die grundsätzliche Änderung jetzt, dann soll ich als Verbraucher sofort Bescheid wissen. Aber nach spätestens 6 Monaten verschwindet diese Information dann aber wieder.
Warum soll denn diese Information nach 6 Monaten verschwinden?
Ja, das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass diese Veröffentlichungen nun nur verfassungsgemäß sind, wenn gesetzlich geregelte Löschfristen eingeführt werden. Und aktuell variieren diese Fristen je nach Bundesland und Einzelfall, also zwischen 3 und 12 Monaten. Und eine Veröffentlichung von Verstößen über einen Zeitraum von 6 Monaten, das ist eben ja die goldene Mitte. Und wenn der Mangel auch behoben ist, dann müssten Behörden auch darauf hinweisen. Es galt hier auch im Verfahren, im Gesetzgebungsverfahren abzuwägen zwischen den Interessen auch der Unternehmen, die es ja nach wie vor gibt, und denen der Verbraucher, also zwischen der im Grundgesetz verankerten Berufsfreiheit und dem Recht, als Verbraucherinnen und Verbraucher ordentlich informiert zu werden. Also die Lösung, denke ich, die ist ja ausreichend und zumindest mal angemessen. Man geht davon aus, dass auch nach 6 Monaten alles eigentlich wieder in Ordnung ist.
Gibt es denn auch Kritik an diesen neuen Regeln?
Ja, die Linke zum Beispiel sagt, dass diese 6 Monate, das ist viel zu kurz. Sie fordert ein bundesweit einheitliches Hygiene-Smiley zudem als Symbol zur Kennzeichnung von Kontrollergebnissen der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Auch die Grünen fordern eine Hygienekennzeichnung und eine Löschung soll erst nach 12 Monaten möglich sein. Beide wollen eigene Anträge heute Nacht, da ist die Abstimmung, einbringen. Aber auch zum Beispiel, es gibt das Portal lebensmittelwarnung.de, das ist ein offizielles Portal, das soll verbrauchergerecht ausgestaltet werden, sagen sie in ihrem Antrag. Das will auch Ursula Schulte von der SPD. Bisher sind dort nur Warnungen aufgelistet, zum Beispiel Metallsplitter in Maiswaffeln, da steht dann drin. Und sie kann sich vorstellen, das Portal auch auszubauen und bei amtlichen Kontrollen festgestellte Verstöße zu veröffentlichen. Die Grüne und Linke wollen die volle Transparenz. Das will auch die Verbraucherorganisation Foodwatch. Also es gibt nach wie vor Kritik.
Mehr Transparenz bei Verstößen gegen die Lebensmittelsicherheit. Informationen waren das von Panagiotis Gavrilis. Vielen Dank nach Berlin. Und im Bundestag geht es heute auch noch um ein anderes Thema, die Dieselfahrverbote. Die wollen die meisten Bundes- und Landespolitiker ja, wenn es irgendwie geht, verhindern. Das ist aber nicht ganz so leicht, denn es gibt ja Grenzwerte, die von der EU festgeschrieben worden sind. Die sollen jetzt allerdings, sagen wir mal, etwas kreativer ausgelegt werden und etwas weiter interpretiert werden. Andreas Reuter mit den Einzelheiten.
Nicht in jeder Stadt, in der zu viel Stickoxid in der Luft gemessen wird, sollen Fahrverbote drohen. Liegen die Messwerte nur wenig über dem Grenzwert, sollen die Gerichte künftig ein Auge zudrücken. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm NOx pro Kubikmeter Luft gilt zwar weiter, aber wenn die Werte nur bis zu 10 Mikrogramm darüber liegen, soll es nicht verhältnismäßig sein, Fahrverbote zu verhängen. Die Kommunen sollen dann mit anderen Mitteln versuchen, die Luftqualität zu verbessern. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, mit dem Gesetz werde europäisches Recht in verfassungswidriger Weise aufgeweicht. Wo es dennoch Fahrverbote gibt, sollen zahlreiche Ausnahmen gelten, etwa für Müll- und Reinigungsfahrzeuge, Feuerwehrwagen und generell für Fahrzeuge, deren Fahrten in der Stadt notwendig sind und dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Kontrolliert werden sollen nur in Stichproben, etwa durch das automatische Abfotografieren von Autokennzeichen. Anhand von Daten des Kraftfahrtbundesamtes soll dann abgeglichen werden, ob Verstöße gegen das Fahrverbot vorliegen. Die Daten, die dabei entstehen, müssen nach spätestens 2 Wochen gelöscht werden.
Informationen waren das von Andreas Reuter. Noch bis morgen treffen sich im kenianischen Nairobi Umweltminister, Umweltschützer und Wissenschaftler zur Umweltversammlung der Vereinten Nationen. Immer wieder geistern in diesem Zusammenhang seltsame Abkürzungen durch die Presse, UNEP beispielsweise, und jetzt eben auch noch UNEA. Was es damit genau auf sich hat und was hinter dieser Konferenz steckt, das erklärt Utz Dräger.
Dass es ein Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, geben soll, hat die UN 1972 beschlossen. Das Selbstverständnis des Programms, die Stimme für die Umwelt in der Weltgemeinschaft, die führende Rolle im globalen Umweltschutz. Hauptsitz: Kenias Hauptstadt Nairobi. Gesteuert wurde die UNEP von einem sogenannten Governing Council, in dem 58 Staaten für jeweils 3 Jahre saßen. Seit dem Jahr 1997 wurde eine Reihe von Reformen angestoßen, die eine Aufwertung des Umweltprogramms zur Folge hatten. 2012 bei der Klimakonferenz in Rio de Janeiro wurde die Einrichtung einer Umweltversammlung, UNEA, beschlossen, einer Vollversammlung für Umweltfragen. Erstmals tagte die UNEA 2014. Jetzt waren nicht mehr 58, sondern alle Mitgliedstaaten der UN für die Geschicke des Umweltprogramms UNEP verantwortlich. Der Verhandlungsführer der deutschen Delegation bei der diesjährigen UNEA, Staatssekretär Jochen Flassbart.
Sie ist ein ganz wichtiger Ort geworden, wo sich Umweltminister aus aller Welt treffen. Zivilgesellschaft, NGOs, Wirtschaft, alle kommen hier zusammen und bereden dringliche Umweltthemen. Und das ist für viele Länder ein großer Vorteil, dass sie hier dann auch die Unterstützung kriegen, in ihren eigenen Ländern die Umweltpolitik voranzutreiben.
Die Umweltversammlung trifft sich alle 2 Jahre. Sie beschließt die Prioritäten des Umweltprogramms und der globalen Umweltpolitik, leistet umweltpolitische Beratung, spricht Empfehlungen aus, beruft Expertenkommissionen zu drängenden Themen oder Arbeitsgruppen, deren Arbeit internationale Abkommen vorbereiten. Die UNEA kann wichtige Umweltthemen auf die Tagesordnung der Welt setzen und sie zur Debatte und Entscheidung in die Generalversammlung der Vereinten Nationen einspeisen. Ungeschriebenes Gesetz bei der UNEA: Entscheidungen werden einstimmig getroffen oder eben gar nicht. Bei über 190 Mitgliedstaaten führt das oft zu zähen Verhandlungen und zu für Umweltschützer mitunter wenig befriedigenden Kompromissen. Alois Fedder ist Leiter des Bereichs Politik beim WWF Deutschland.
Wie viele UN-Institutionen verbesserungsfähig? Aber zweitens, ohne UNEA geht es nicht. UNEA ist die höchste Umweltversammlung der Vereinten Nationen zu Umweltfragen und kann auch Entscheidungen treffen in der Richtung.
Eine mögliche weitere Aufwertung wäre die Schaffung einer Umweltorganisation, die anstelle des Umweltprogramms UNEP treten könnte. Befürworter versprechen sich davon eine stärkere finanzielle Basis und eine noch stärkere Führungsrolle in der globalen Umweltpolitik.
Utz-Dräger über die UN-Umweltversammlung, die morgen zu Ende geht.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Der Winter ist vorbei, der Frühling hat angefangen. Viele Menschen leben jetzt erst wieder so richtig auf und genießen jeden Sonnenstrahl. Na gut, zwischendurch hat es jetzt auch mal geregnet. Andere finden den Wechsel der Jahreszeiten dagegen als eher anstrengend und leiden darunter. Bekannt ist das Phänomen unter dem Namen Frühjahrsmüdigkeit. Was man dagegen tun kann, dazu der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint bereits mehrere Stunden am Tag, die Blumen beginnen zu blühen und die Bäume bilden Knospen und Blätter. Gerade jetzt sind einige Menschen von einer unerklärlichen Müdigkeit betroffen. Eine Ursache ist die höhere Außentemperatur, die Auswirkungen auf den Kreislauf hat. Peter Scharrenbruch ist Schlafmediziner und sagt:
Es gibt einmal die Frühjahrsmüdigkeit, die dadurch hervorgerufen wird, dass sich durch die steigenden Außentemperaturen eine Erweiterung der Blutgefäße, insbesondere in der Haut, ergibt, die dann dazu führt, dass der Blutdruck absinkt. Und das wird vom Körper als Symptom gerne als Müdigkeit, Schlappheit, Abgeschlagenheit interpretiert.
Aus diesem Grund haben Menschen mit einem grundsätzlich eher hohen Blutdruck kaum Probleme mit Frühjahrsmüdigkeit, da bei ihnen der Blutdruck dann nicht ganz so extrem absinkt. Menschen, die generell wetterfühlig sind, sind in der Regel stärker von Frühjahrsmüdigkeit betroffen. Ein weiterer Grund ist, dass an längeren Tagen andere Hormone ausgeschüttet werden, zum Beispiel mehr Serotonin.
Dieser Wechsel von hormonellen Konzentrationen im Blut, die sind ja minimal, aber die werden schon empfunden und das kann auch wieder zu so einem Gefühl von Mattigkeit, Abgeschlagenheit, Müdigkeit empfinden.
Frühjahrsmüdigkeit ist aber keine Krankheit und es lässt sich einiges dagegen unternehmen. Bewegung und frische Luft helfen, wach und fit zu sein. Zeit in der Sonne und in der Natur ist das Mittel der Wahl, um den Kreislauf wieder anzuregen. Empfohlen wird ein moderates Ausdauertraining, wie Nordic Walken, Joggen, Schwimmen oder Radfahren, regelmäßig. Keinesfalls sollte man der Müdigkeit nachgeben.
Also das Falscheste, was man machen kann, ist, ich fühle mich jetzt mittags schlecht und lege mich jetzt ins Bett und mache einen Mittagsschlaf bis 18 Uhr. Das ist sowieso für die Rhythmik des Schlafs ganz schlecht. Am besten ist es tatsächlich rauszugehen, das Licht auch auf mich wirken zu lassen und dass wir da entsprechend uns aktivieren. Das ist viel wirkungsvoller, als der Müdigkeit nachzugeben.
Die Werbung empfiehlt gerade jetzt, Vitamine zu nehmen. Allerdings sollte man da vorsichtig sein, denn ein zu viel an Vitaminen kann gesundheitsschädlich sein. Ein Mangel sollte abgeklärt sein, erklärt Caroline Peters, Pharmazeutin.
Weil es natürlich auch andere Folgeerkrankungen haben kann. Wenn man selber Vitamin D zuführen möchte, wäre es sinnvoll als Tablettenform, nicht in irgendwelchen Lebensmitteln, das ist nicht sinnbringend, also jetzt wie Joghurt angereichert mit Vitaminen oder sowas. Die Gefahr ist halt, das sind diese Lifestyle-Produkte, dass sich das dann addiert und sie überhaupt keinen Überblick mehr haben, was jetzt an Vitaminen zugeführt worden ist.
Besser ist es, frisches Obst und Gemüse zu essen, aber das sollte man völlig unabhängig von der Jahreszeit tun. Zu Vitamintabletten rät Caroline Peters nur, wenn sie ärztlich indiziert sind. Das Gleiche gilt für Lichttherapie mit speziellen Lampen. Peter Scharrenbruch.
Die sind insgesamt tatsächlich für Menschen geeignet, die zum Beispiel nicht gut auch vor die Tür können. Das sind alte Menschen, die, sagen wir mal, so ein bisschen an die Wohnung gefesselt sind.
Wichtig, die Lampen müssen für eine Lichttherapie geeignet sein, das Lichtspektrum des Sonnenlichts imitieren und wenigstens 10.000 Lux haben. Allerdings werden sie eher als Stimmungsaufheller eingesetzt, zum Beispiel gegen Depressionen, als gegen Frühjahrsmüdigkeit.
Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit waren das von Hilde Braun. Nachzuhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Dirk-Oliver Heckmann mit den Informationen am Mittag. Er zieht Bilanz, ein Jahr schwarz-rote Koalition. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.